Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Apologetik-Projekt. Ich bin Dave und ich bin nicht alleine heute, sondern neben mir, also nicht physisch, aber digital neben mir, ja, ist Marcel Fischer. Hi Marcel.
Hi.
Hi, schön, dass du da bist. Digital, nicht physisch. Ja. genau, ja, wir haben heute ein spannendes Gespräch vor uns. Marcel ist bekannt von den Leuten, die unseren Blog lesen. Denn Marcel hat schon viele, viele Artikel beigetragen auf unserem Apologetik-Projekt. Aber du darfst gerne noch ein paar Takte selbst zu dir sagen, Marcel.
Ja, viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Die grauen Haare offenbaren es. Ich bin schon ein paar Tage alt. Zur Glatze hatte ich noch nicht den Mut. Sieht selber bei mir wahrscheinlich auch scheiße aus. Verzeihung, die vulgäre Formulierung. 32 Jahre jung, rede ich mir immer ein. Vom Hause aus Theologe und das wird manch einen dann erschrecken. Ich bin tatsächlich katholisch, so richtig so. Genau. Die Interessen, was die Apologetik anbelangt, kam allerdings vorher bzw. währenddessen, weil die fiesen Fragen, die man sich so stellt während des Studiums, ehrlich gesagt nicht beantwortet werden. Und ich bin so ein Typ, der geht dann immer die Rabbit Holes tief rein. Und irgendwann habe ich dann zum Geburtstag so ein Philosophiebuch bekommen, so Einführung in die Philosophie. Und das war sozusagen der Startpunkt, dass eine Warum-Frage nach der anderen sozusagen kam. Und weil ich gerne diskutiere, weil ich gerne Dinge durchdenke, interessiere ich mich einfach für Apologetik, weil ich gerne selber für mich klar habe, warum glaube ich das eigentlich? Habe ich einen rational nachvollziehbaren Grund zu glauben, was ich glaube, wofür ich mit Begeisterung einstehe, wofür meine Seele brennt? Genau. Und habe das dann immer und immer weiter verfolgt über Podcasts und Artikel und Bücher. Ja, man sieht im Hintergrund, ein paar stehen da doch schon im Laufe der Zeit. Würde selbst sagen, ich bin vom Hause aus eher Philosoph als Theologe. Genau. Und irgendwann habe ich dann euer Reel tatsächlich über das ontologische Argument kommentiert, weil da eine kleine argumentative Falle drin war. Und plötzlich hat dann einer von euch zurückgeschrieben, hey, hättest du Bock, darüber einen Artikel zu schreiben? Und ich fand die Idee eigentlich cool. Und seitdem jedes Mal, wenn ich dann mal Zeit habe und mir irgendwas einfällt, was andere auch interessant finden können, weil ich auch Dinge interessant finde, die kein anderer interessant findet, mache ich mir die Mühe, schreibe einen Artikel oder ich frage vorher euch nachher mal, ich hätte Bock darüber einen Artikel zu schreiben, wird das einer lesen? Und wenn ihr ja sagt, schreibe ich darüber einen Artikel und hoffe dann, dass vielleicht irgendeiner das liest und sich denkt, der ist komisch und ganz interessant und auch wichtig. Und vielleicht ergeht es dann manch einem wie mir, der dann sehr dankbar war, dass es ein paar Menschen gibt, die ihre Zeit dafür opfern, die offensichtlichen Fragen mal zu beantworten und Stück für Stück sozusagen aufzubrechen.
Also hier schon mal eine Empfehlung, auch von meiner Seite. Also allein, dass du einen Artikel über das ontologische Argument geschrieben hast, was mein Lieblingsargument ist für die Existenz Gottes, meiner Ansicht nach völlig underrated, ja, überhaupt ja, nicht praktikabel für den Alltag.
Nein, gar nicht. Null. Also, du kannst es auf der Straße gar nicht verwenden, ehrlich gesagt. Also bis du die Prämissen erklärt hast, so dass es jeder versteht. Und wenn du dann nicht die klassische Version, sondern auch noch die Gödel'sche Variante, ja, die einzige, die bis heute unwiderlegt ist. Also bis du die Prämissen also erklärt, da stehst du 4 Stunden, es hat schon dreimal geregnet. Ja, der vor dir ist schon dreimal verdurstet. Du stehst immer nur da und bist am Reden. Nee, kannst du nicht machen. Also ist ein, also ich würde sagen, das Evidenteste, wenn du es einmal verstanden hast, unschlagbar. Ja, also verglichen zu anderen, aber kannst du nicht. Kannst du nur irgendwie abends beim Glas Wein irgendwie mit angeben und dich selber irgendwie damit loben, dass du es verstanden hast.
Ja. So ein Martin-Trick.
Obwohl, ich glaube, das ist ein richtiger Abzeichner, wenn du da übrigens selbst unterkriegst, übrigens, Anselm von Canterbury. Nee, da bist genau. Du dann raus. Das ist dann, um Gottes Willen, warum sie den denn her?
Ja, richtig gut. Genau, also lest die Argumente, auch gerne das zum ontologischen Argument, aber er hat noch andere Sachen geschrieben. Ja, keine Sorge. Die sind auch alle bekömmlich und verständlich.
Manchmal genau. Etwas lang, aber hoffentlich bekömmlich, ja.
Ja, das ist dann trotzdem bekömmlich. Ich meine, Bücher sind länger. Also.
Das ist wahr, auf jeden Fall, ja.
Wir reden heute über ein ganz spannendes Thema. Und zwar nicht das ontologische Argument, sondern die Verborgenheit Gottes. Und das ist ein Thema, wo ich sage, das hat apologetische Relevanz, weil die Frage, sage ich mal, runtergebrochen, mir jedenfalls oft begegnet, hey, wenn es Gott gibt, warum habe ich dann das Gefühl, den kann man irgendwie nie erfassen oder der zeigt sich nicht. Ja, ich bete dann ganz viel und dann hoffe ich auf so eine Stimme oder so einen Engel Gabriel oder sowas, kommt nichts. Und schlimmer wird es natürlich gerade in Verbindung mit dem Thema Leid. Ich bete um Heilung, ich bete um irgendein Eingreifen Gottes, passiert nichts. Und das macht vielen Leuten Probleme, meiner Erfahrung nach. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, was viele Leute inspiriert hat, ganz, ganz viel über Gott nachzudenken und zu schreiben. Also wir hatten es ja eben schon von Anselm, ne, der dann gesagt hat, ich möchte mehr von Gott begreifen. Ja, er ist irgendwie nicht so leicht erfassbar. Meine erste Frage wäre an dich, Marcel. Wie ist das für dich mit der Verborgenheit Gottes? Ist das eher etwas, was dich zur Faszination inspiriert oder eher, was dich immer wieder in eine Unsicherheit stürzt?
Ich würde sagen, das erste Mal, ich würde dir recht geben in dem Punkt, dass die Verborgenheit Gottes das wahrscheinlich stärkste und offensichtlichste Argument gegen den Glauben ist, viel mehr als die Theodizee-Frage. Weil die Argumente und die Beobachtung derart offensichtlich ist, dass sozusagen das Argument gegen Gott selbstevident zu erscheint. Und das ist der Punkt. Und deswegen, als ich das erste Mal, ich werde nie vergessen, ich glaube, es war ein Video von Christopher Hitchens, ja, mit seinem britischen Akzent und seiner makellosen Rhetorik, ja, Gott hab ihn selig. Er hat es formuliert. Und es hat mich im wahrsten Sinne des Wortes in meinem Sessel erstarren lassen. Weil ich zu dieser Zeit schon ein paar Jahre irgendwie unterwegs damit wirklich nie wirklich umgegangen bin. Mit diesem Elefanten im Raum. Und es hat mich wirklich unsicher gemacht. Mittlerweile, nach endlosen Gedankenspielen in meinem Kopf und dass ich sehr, sehr, sehr viel klügeren Menschen als mir zugehört habe, würde ich sagen, ist es eine Faszination. Und zwar eine Faszination deshalb, wenn ich nicht nur sozusagen die Annahmen und Bedingungen hinter dem Argument gegen Gott einmal verstanden habe, ja, und es schaffe dann einmal die Perspektive zu drehen, stelle ich fest, gerade das ist der Garant und das Fundament dafür, dass das, was ich da anbete, wenn ich auch nichts fühlen mag, Gott ist und nicht meine eigene Projektion. Ja, das, was mir also Angst macht, kann das Fundament dessen sein, dass ich vielleicht nicht mit Gewissheit gibt es diesseits des Schleiers nicht, aber mit wirklichem Bewusstsein sagt, ich bete nicht mich selber an. Ich führe da nicht nur Monologe. Ja, und all die Fragen, die mir dann kommen, funktionieren, sind nur deshalb so stark, weil ich mir nicht die Mühe mache, die Annahmen, die ich selber und andere mit dieser Frage habe, nicht durchschaut habe. Weil es klingt selbstevident, aber wenn ich länger als 2 Minuten darüber nachdenke, ist es das ganz und gar nicht. Also früher war es unsicher, mittlerweile sozusagen ist es ein Banner, das ich vor mir hertrage, um es mal etwas hart zu formulieren.
Wenn du hast gesagt, es gibt ja eine Sicherheit oder es zeugt davon, dass du dich nicht selber anbetest.
Ja.
Jetzt deuten das ja andere Menschen genau im Gegenteil. Ne? Dass sie eben sagen, ja, gerade weil sich euer Gott nie so ganz zeigen lässt, besonders nicht irgendwie universal zeigen lässt, weil dann irgendwie ja andere Leute dann wieder andere Götter anbieten und die zeigen sich auch alle nicht. Und irgendwie kann ja keiner seinen Gott irgendwie zeigen oder gibt's keinen so Hahnen-Arenen-Kampf, wo jeder seinen Gott reinschmeißt. Und dann schaut man mal, wer gewinnt. Sondern es ist eher, da kommt gar keiner zu diesem Kampf. Ne? Woran liegt das dann, dass es da so unterschiedliche Interpretationen gibt? Also, dass du sagen kannst, boah, das zeugt davon, dass ich mich nicht selber anbete. Und jetzt ein knallharter Atheist würde vielleicht sagen, nö, für mich ist es ganz klar, dass du dich selber anbetest, weil das ist eine Einbildung.
Ja, jetzt, das ist eine sehr komplizierte Frage, so simpel sie klingt. Zerlegen wir sie Stück für Stück. Gott zeigt sich uns nicht. Jeder fromme Mensch würde sagen, das stimmt so nicht, er hat sich gezeigt. So, also, ja, aber das ist ja gar nicht das Problem. Die Frage, die dahinter steht, ist ja, okay, entweder gibt es gar keine Beweise für die Existenz Gottes. Das stimmt so ja nicht. Es gibt ja Ja, ich habe da hinten mindestens 3 Dutzend Bücher, die genau darüber handeln. Die sind alle mindestens 500 Seiten dick und sie sind alle nicht von Schwachköpfen geschrieben worden. Also es gibt ja Philosophie, Biologie, Geschichte, Physik, Biologie, Geologie, Soziologie, Kulturwissenschaft. Egal in welche Disziplin ich gehe, es hat immer sozusagen diesen Fußabdruck Gottes. So, die zweite Annahme ist ja, okay, warum ist die Indizienlage dem einen klar und dem anderen nicht? Ja, Ignoranz, also die Tatsache, dass der eine es weiß und der andere nicht, ist kein Argument, ob diese Indizienlage da ist oder nicht. Also ob sozusagen die Grippeimpfung wirkt oder nicht, ist unabhängig davon, ob ich verstanden habe, A, ob sie existiert und B, ob ich weiß, wie sie funktionieren. So, erstes Problem. Zweites Problem ist die Annahme dahinter, ja, dass es eine Sichtbarkeit sein muss, die mir offensichtlich ist. So, Problem Nummer 1, das Argument der Befindlichkeit ist, jeder, der diskutiert, weiß, dass das zu nichts führt. Warum? Weil ich, je mehr ich scheinbar, jedes Familienessen wird mich da unterstützen, sobald die Diskussion losgeht und meine Befindlichkeit mein Argument ist, ist egal, wie gut die Faktenlage ist. Wenn ich nicht glauben will, dass der andere recht hat, finde ich immer sozusagen ein Engrad. Und ich fasse immer das Wort, ich will einen Beweis, dass Gott existiert. Was für ein Beweis? Abgesehen davon, dass in der Moderne das Wort Beweis ein sehr tückischer Begriff ist, ist ja die Frage nicht, ob der Indiz da ist, sondern was bräuchte es, um dich zu überzeugen? Und dann kommt der Satz, Gott müsste sich mir zeigen. Okay, jetzt spielen wir das mal ganz plastisch durch. Stellen wir uns vor, jetzt breche meine Decke da oben auf und der Allmächtige selbst würde mit Stimmen wie Wassermassen, wie die Offenbarung es sagt, zu uns sprechen und sagen, Christus ist mein geliebter Sohn, kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nah. Ja. Und sagen wir, alle würden das gleichzeitig hören. Gibt es keine andere mögliche Erklärung als die, dass das Gott war?
Die falschen Pilze im Essen.
Ja, nein. Und genau das ist der Punkt. Das ist nämlich mein wesentliches Argument, warum die Antwort auf muss Gott sich verbergen auf jeden Fall ja ist. Und je länger ich drüber nachdenke, okay, also es geht, die Indizien sind da, die starke psychologische Komponente, da gibt es ganze Studien drüber, dass die Fakten allein niemanden überzeugen. So. Okay, die Indizienlage ist es nicht. Das Problem Beweis ist es auch nicht, weil der Rückzug in Beweise immer dazu führt, dass ich mich immer weiter enger führe. Die Theophanie, also die Erscheinung Gottes, allein ist es auch nicht, weil denken wir an Moses. So, okay, der geht jetzt dann in den Berg da hoch und sieht den brennenden Busch. Ja, dass vor allen Dingen in der Wüste ein Busch brennt und nicht verbrennt, passiert relativ selten und ist auch relativ unwahrscheinlich. Aber es wäre durchaus denkbar, dass der Mann halluziniert hat. Denken wir an Sinai. Die sind 40 Jahre durch die Wüste marschiert, mit der Herrlichkeit Gottes vor sich her marschierend. Und sie haben es nicht geglaubt. Und dann sind wir schon bei dem nächsten Punkt, dass das Sichtbarmachen Gottes allein gar offensichtlich gar nicht überzeugt, ja. Denken wir an Jeremia, denken wir an Ezechiel, denken wir an Hiob, ja. Denken wir an die Apostel. Also, der reine Akt der Offenbarung mag vielleicht Überzeugung schaffen. Das heißt, ich glaube, dass Gott existiert. Aber das ist ja gar nicht das, was Gott will. Auch, was sagt Jakobus? Ja. Auch die Dämonen glauben und sie zittern. Und da wird es kompliziert. Das, was Gott will, ist ja nicht nur Überzeugung, sondern Glauben, Vertrauen, Pistis heißt es in Griechisch. Und da wird es schwierig. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Also, auf deine ursprüngliche Frage, würde ich sagen, die Indizienlage ist nicht das Problem. Das Problem ist, was meine ich mit dem Wort Gott? Und wenn ich dann mehr darüber nachdenke, Zeus. Ich würde die hinduistischen Götter dabei ziehen. Ich würde jede New Age-Variante da hineinziehen. Das sind alles Dinge innerhalb der empirischen Wirklichkeit. Das sind wie Yetis. Ja? Yetis sind sinnlich greifbare Dinge. Ich kann in den Himalaya marschieren und Yetis suchen. Wenn da keine sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie nicht existieren. Das Gleiche mit den Göttern. Sie sind Dinge unter Dingen, wie ein Baum unter Bäumen. Sie sind Teil dieses innerkosmischen Seins. Das heißt, es wäre möglich, herauszufinden, ob sie existieren. Und dann wissen wir, das, was von ihnen behauptet wird, kann nicht wahr sein. Und selbst wenn es wahr wäre, wäre es nicht erstrebenswert, an sie zu glauben. Diese antiken Götter sind ja mehr so eine Art Captain America, so irgendwas zwischen Captain America, Thor und Ultron irgendwie. So, ja, nee. Aber das, was der, vor allem der klassische Theismus mit Gott meint, ja, meint ja sozusagen, das war so die absolute Einfachheit Gottes, Actus Purus, Gottes, der reine Akt des Seins, Gottes reine Notwendigkeit. Gott ist also nicht seiend, so ein Ding unter vielen, ein Baum unter vielen, ja, ein Planet unter vielen, sondern er ist sozusagen das Sein, durch das überhaupt irgendetwas sein kann. Deswegen sagt Thomas von Aquin, alles was ist, ist nur deshalb, weil es am Sein Gottes partizipiert. Ja, das ist, im Letzten ist das so der Kern des Kontingenzarguments. Und dann zu sagen, okay, wenn ich einmal begriffen habe, was das meint, ich gebe zu, es dauert eine Weile, bis ich begriffen habe, bis was das meint, weil es sehr komplizierte Dinge sind. Aber wenn ich es einmal begriffen habe, dieses Idee, dass Gott nicht seiend ist, also irgendwas in der Welt, sondern das Sein schlechthin, dann stelle ich fest, dass sämtliche Götter und Gottesvorstellungen, die wir in der Regel haben, samt und sonders exkludiert werden und ich dann in einer ganz anderen Qualität, in einer ganz neuen Kategorie denke. Und dann sprechen die Indizienlagen schon dafür. Weil dann wird es auch Käse zu sagen, ja, wenn ich Gott unter dem Mikroskop sehe, dann glaube ich an Gott. Alice von Hillebrand, die Ehefrau von Dietrich von Hillebrand, hat mal einer ihrer Studentinnen gesagt, in dem Augenblick, in dem ich Gott unter einem Mikroskop finde, werde ich zum Atheisten. Ja, weil das, was ich dann dort finde, niemals Gott sein kann. So, um das zu verstehen, braucht es sehr viel philosophische Fundierung. Genau. Also, das ist der Grund. Ich würde sagen, Problem Nummer eins, die meisten suchen das Falsche. Also, ein grundlegendes Missverständnis über das, was wir mit dem Wort Gott meinen. Und projizieren sozusagen diesen Satz, wenn ich Gott wäre, würde ich das nicht machen. Und genau da ist der Fehler. Du bist nicht Gott. So, das heißt, in dem Moment, in dem ich sage, ich würde das nicht machen, dann bist du in diesem zirkulären Kreis drin. Meine Bedürfnisse geben mein Handeln vor. Und dann, wenn ich einmal in diesem Zirkel drin bin, habe ich immer recht. Aber das ist ja nicht die Idee. Und im Letzten auch das Problem. Jetzt höre ich auf zu reden, sonst verliere ich mich in meinen Gedanken.
Nee, alles gut. Wir spinnen diese Gedanken ja weiter. Also ich fand das sehr interessant, diesen Punkt, den du jetzt ausgeführt hast, oder die Punkte, die du ausgeführt hast. Mir kam bei diesem Punkt der Voreinstellung, diese Frage, würde ich denn nicht nur an ihn glauben, sondern auch ihm vertrauen, selbst wenn er mir irgendwo erscheint und so weiter. Es erinnert mich sehr an dieses Gleichnis, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gleichnis ist, aber die Geschichte oder das Bild, das Jesus erzählt von Lazarus und dem reichen Mann, wo ja auch am Ende gesagt wird, ja, lass mich doch zurückkehren und lass mich noch die Leute warnen und so weiter. Und dann kommt ein Satz, den ich intuitiv erstmal nicht verstehe. Er sagt nämlich, ja, wenn sie den Propheten nicht geglaubt haben, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und dann denke ich mir so, hä, doch.
Nein, würden sie nicht. Das ist brillant. Ich finde, das ist einer der philosophisch brillantesten Gleichnisse, die der Herr gegeben hat. Alle Gleichnisse sind natürlich gut. Warum? Weil es im Letzten davon ausgeht, okay, wenn sie jetzt eine Offenbarung sehen würden, würden sie sich bekehren. Nein, würden sie nicht. Warum? Weil sie ja bereits durch die Tradition bereits Zeuge sind von einer Offenbarung Gottes und dieser ganz offensichtlich nicht glauben. So, und abgesehen davon ist eine Offenbarung an sich ja selbst nicht überzeugend. Denn die Gewissheit, die Frage, die dahinter steht, ist ja, kann sich Gott jemandem, warum zeigt sich Gott nicht jedem so, dass er auf jeden Fall glaubt? Dann ist die Frage, okay, gibt es diese Gewissheit überhaupt? Und dann stelle ich fest, diese Gewissheit gibt es gar nicht. Warum? Wo gibt es absolute Gewissheit? Die gibt es nur bei Gott. So, okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Warum? Weil in Gott sozusagen, genau, Gott ist Actus Pus, Gott ist reines Sein. Das heißt, Gott ist in diesem Sinne notwendig. Das heißt, Gott kann nicht anders sein. Wenn ich also in der unmittelbaren Anschauung, würden wir Katholiken sagen, Gottes bin, gibt es keinen Zweifel mehr, weil es nicht anders sein könnte. Deswegen gibt es auch keine Sünde, sobald der Himmel neu geschaffen worden ist. Deswegen kann man in der Vollendung auch nicht sündigen, weil es diesen Zweifel, diesen Raum, es könnte auch anders sein, nicht mehr gibt. Das Problem ist, genau das ist das, worauf der Herr hinaus will, glaube ich. Vielleicht auch nicht so abgedreht, wie ich es formuliere. Aber Offenbarung funktioniert ja nicht in der Dimension Gottes, sondern in unserer Dimension. Und ich liebe diesen Satz, ich habe mir extra beiseite gelegt, da sind die Visionen sehr lesenswert. Und der bescheidenste davon ist Ezechiel, der dann Ezechiel 1,28 schreibt, das war das Aussehen der Gestalt der Herrlichkeit des Herrn. Das sind 4 Relativierungen in einem Satz. Ja, das heißt, die subjektive Wahrnehmung einer Gestalt der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, das, was die Propheten sehen, ist ja nicht Gott. Ja, in diesem Sinne ist die Essenz Gottes uns unzugänglich. Die orthodoxe Theologie treibt das doch wesentlich tiefer voran. Das wir sehen, ist ja eine Manifestation der Macht Gottes. Sturm, Feuer, Lava, ja, das Rüsseln des Berges, ja, Wolken. Das heißt, und da bin ich genau an dem Punkt, den ich gerade hatte. In dem Moment, in dem Offenbarung notwendigerweise in unseren Kategorien funktioniert, bin ich genau darin. Ich bin in Kontingenz. Ja. Gott selber ist nicht kontingent, aber die Art, wie er sich zeigt, muss zwangsläufig innerhalb dieser kontingenten Dimension meines eigenen Seins geschehen. Und dann habe ich das gleiche Problem, was ich gerade schon angekündigt habe. Ich sehe den Sturm, höre die Stimme, ja, ich sehe den Berg rappeln, aber qua der Tatsache, dass ich kontingent bin, das heißt, etwas ist nur möglich und nicht notwendig, habe ich im gleichen Moment immer noch 1000 andere denkbare mögliche Erklärungsmuster. Das heißt, solange ich also als Mensch hier stehe, als kontingentes Wesen, ja, innerhalb einer kontingenten Welt, in einer vermittelten Offenbarung im Sinne von durch Zeichen, durch Stimmen, durch Feuer, durch einen brennenden Busch. Solange das so ist, gibt es notwendigerweise keine Gewissheit. Der einzige Weg, wie ich die absolute Gewissheit bekomme, ist, dass ich jetzt tot umfalle und vor dem Antlitz des Allmächtigen stehe. Dann gibt es keinen Zweifel mehr. Deswegen werden sich am Ende auch jedes Knie beugen, weil es dann keinen Zweifel mehr geben kann, per Definition. So, und genau das ist der Punkt. Wenn Sie Moses nicht geglaubt haben, wenn Sie die Offenbarung Gottes damals nicht geglaubt haben, ganz offensichtlich, Ihr Lebensstil offenbart es ja, dann schauen wir Jesus selbst an. Der Mann hat allen Ernstes, vor allen Dingen in einem biblischen Rahmen, das getan, was nach biblischer Definition völlig unzweideutig nur Gott tun kann. Die biblische Offenbarung ist völlig klar und die Pharisäer stehen daneben, steinigt ihn. Wir müssen ihn umbringen. Bringt ihn zum Schweigen. Der Mann hat Tote wiedererweckt. Der Lazarus war 4 Tage tot. Das ist die jüdische Variante von er ist auf jeden Fall tot. Tot, tot.
Und den wollten die ja auch umbringen.
Ja, genau. Die haben ihn wahrscheinlich sogar umgebracht. So, und dann denke ich, also mehr Offenbarung geht nicht. Verglichen dazu, geschweige denn, da sind wir noch nicht bei der Auferstehung. Ja, verglichen dazu ist die Sache mit dem brennenden Busch Kindergarten. So, also dann zu sagen, ja, also wenn Gott sich mir zeigen würde, würde ich ihm glauben. Punkt Nummer 1, im besten Falle würdest du glauben, dass er existiert. Im besten Falle. Und selbst das ist eher unwahrscheinlich. Aber würdest du ihm glauben? Und da ist das Problem. Das ist das, was Thomas dann festmacht. Ich bin ein großer Fan von Thomas von Aquin. Durch die Vernunft können wir nicht, wir wissen, dass Gott existiert, wir wissen aber nicht, was er ist. Zu sagen, Gott ist reines Sein, Gott ist immateriell, Gott ist ewig. Das ist sogenannte negative Theologie. Ich kann nur festhalten, was Gott nicht ist. Gott ist kein Geschöpf. Gott ist nicht kontingent. Gott kann nicht per Definition innerhalb der Zeit existieren. Aber wir wissen nicht, was bedeutet Ewigkeit. Unsere Vernunft kann dieses Konzept nicht ergreifen. Das Einzige, was uns hinter diesen Schleier der Vernunft bringen kann, ist das, was wir in jeder Freundschaft erfahren, dass in dem Moment, egal wie lange ich über dich google und wie lange ich deine Blogartikel lese und wie viele Instagram-Posts ich dir lese, wenn ich dich wirklich kennen will, habe ich keine Wahl, als dir zu begegnen, dir zuzuhören und am Ende diese fiese existenzielle Entscheidung zu treffen, die mir niemand abnehmen kann. Glaube ich dir oder glaube ich dir nicht? Vertraue ich dir, vertraue ich dir nicht? Und das ist das grundlegend geistliche Problem der göttlichen Verborgenheit. Denn egal wie lange ich philosophiere, im Letzten ist die Frage, wenn ich es nicht höre, wenn ich es nicht fühle, weil es auch nichts bringen würde, wenn es um Gewissheit geht, ob ich es 100-mal fühle, davon bin ich nicht gesund. Wenn ich krebskrank im Krankenhaus liege und wenn ich 100-mal bete und mich danach getröstet fühle, dann steht immer noch die Frage im Raum, warum ich eigentlich nicht geheilt bin. Da steht immer noch die Frage, warum ich denn im Vorhinein Krebs bekommen habe. Aber das ist, ja, das ist auch eine philosophische Frage, aber es ist vor allem eine geistliche Frage. Es ist vor allem eine Frage des Vertrauens. Habe ich diesen wahnwitzigen, wagemutigen Vertrauen, den die Psalmisten aufbringen? Den Habakuk auch. Habakuk 3, grandios. Ja, unsere Ställe sind leer, unsere Felder sind leer, ja, unsere Rebstöcke sind abgeerntet, da ist nichts mehr. Jede Grundlage unserer Existenz ist weg. Gepriesen sei der Herr. Das ist Affirmation. Das ist, wenn man die Psalmen liest, da werden die grauenhaftesten Empfindungen und Dinge beschrieben. Und die Feinde, sie jagen mich, bis ich nicht mehr kann. Meine Seele ist ausgeschüttet wie Wasser auf dem Boden. Gott selbst ist mir zum Feind geworden. Gepriesen sei der Herr. Von nun ein bisschen Ewigkeit. Das ist ja keine glorreiche Wendung in den meisten Fällen, sondern ein Festhalten an einem Vertrauensakt, der per Definition unbeweisbar ist. Und da ändert auch keine Philosophie was dran. Philosophie bringt mich nicht ins ewige Königreich. Das Vertrauen darauf, dass der Schöpfer mich hineinziehen will in seine Gemeinschaft, dass er in jedem Fall das Beste für mich will, auch wenn ich es selbst nicht erkenne. Ja, dass ich Vertrauen habe in diese unglaubliche Offenbarung. Ja, dass wir, und das Wort zeltete unter uns, er tabernakelte unter uns. Im Katholischen hat das nochmal grandiosere, weitere Bedeutungsebenen. Das ist grandios. Und dann heißt es da so schön, und er legt den Vater für uns aus. Ja, das griechische Wort der Exegese kommt dann da. Das ist die Frage. Glaub ich, dass Gott sich mir derart radikal zuwendet bis ans Kreuz? Das ist keine Frage der Philosophie. Das ist auch keine Frage der historischen Evidenz. Das ist eine Frage, ob ich es schaffe, trotz meiner fehlenden Gefühlsduselei zu glauben. Jeder verheiratete Mensch wird da recht geben. Wirkliche Liebe beweist sich in der Abwesenheit von Gefühlen. Das ist kein, den Satz muss ich hinterher schieben, sollte jetzt einer zuhören, der da sitzt, weinend, klagend, schreiend, weil er nichts fühlt, egal wie lange er betet, da ist einfach nichts. Das hier ist eine Diskussion über Philosophie, über Theologie. Das nimmt aber dem Gewicht und der Tragik dieses geistlichen Ringens keine Bedeutung. Es hat eine Tragik. Es ist nicht tragisch, weil es am Ende nicht tragisch ist. Eine Tragödie endet immer schlecht. Aber aus meiner Perspektive ist es das. Und es kann, und das ist der ultimative Glaubensakt, ja, zu glauben, dass es gut ist, dass ich nicht zu Gott kommen kann und auch gar nicht muss, weil Gott bereits zu mir gekommen ist. Ja, das ist das, ja, das ist das, was Protestanten dann im Letzten, glaube ich, mit Glaube allein meinen. So, da ist nichts, was du tun kannst. Das ist sinnlos, egal wie weit du rennst, egal wie toll du dich begibst. Und du brauchst es auch nicht. So, Christus ist schon am Kreuz gewesen. Da ist nichts, was du tun kannst. Das ist Wahnsinn, da noch was hinzufügen zu wollen. So. Also das ist wichtig für jemanden, der sagt, okay, ich höre das, ich erkenne das, aber es bringt mir nichts. Philosophie dient nicht dafür, dich zu trösten. Sie dient dafür, deine Vernunft so stark zu festigen, dass wenn das Vertrauen wankt, du dir immer noch abseits von den Gefühlen die Sicherheit geben kannst, das, was ich glaube, ist kein Wahngespinst. Es ist vernünftig verantwortet. Es ist vor der Vernunft zu verantworten. Es ist nicht völlig mit der Vernunft zu ergründen, weil das, was es ausmacht, im Letzten die Vernunft notwendigerweise übersteigt. Aber es ist nicht irrational. Und mehr kann keine Weltanschauung dieser Welt bieten. Und nichts tut das schöner und grandioser als das Christentum, würde ich sagen.
Ich habe jetzt ganz bewusst sich diese Ausführung machen lassen, weil ich finde, alles gut. Weil ich glaube, dass du hier einen Kern jetzt umrundet hast, sage ich mal, der besonders mir mit Atheisten begegnet. Letzten Endes sagen viele, es ist für mich eine Frage der Quantität der Offenbarung Gottes. Also ich brauche einfach noch eine Stufe drüber oder ich brauche einfach noch mehr, ja, und dann glaube ich's. Und du hast vorher so schön gesprochen von Erdbeben und Feuern. Mir kam da Erster Könige, die Geschichte von Elia, wo er wegrennt auf den Berg, verzweifelt. Ne, du hast auch eben von den Verzweifelten gesprochen. Und Elia empfindet ja genau das. Ich bin alleine. Ne, er hat dann dieses melodramatische und da ist keiner übrig geblieben. Und Gott so, naja, gut, also ein paar Tausend sind noch übrig. Aber ne, er sinkt in diese Verzweiflung, rennt in diesen Berg oder auf diesen Berg in diese Höhle. Und ich finde das so faszinierend, dass dann dieses Feuer kommt und das Erdbeben und der Sturm und alles, ne? Und dann steht drin, aber in diesen Dingen war der Herr nicht. Und jeder Leser würde vielleicht erwarten, oh ja, okay, jetzt zeigt Gott mal, ich bin da und guck mal, du brauchst keine Angst haben und hier kommt meine Macht. Und am Ende kommt dieser stille Wind und Elia erkennt, jetzt kommt Gott. Und für mich ist das genau der Punkt, den du angesprochen hast, auch mit dem Kreuz von Jesus, der sich ja da auch offenbart. Jesus hat im Prinzip genau das Gegenteil von dem gemacht, was die Leute erwartet haben. Sie haben gedacht, der Messias kommt, befreit sie von den Römern. So, jetzt wird er von den Römern hingerichtet. Als ein Verbrecher. Und was heißt, unser Anspruch der Qualität der Offenbarung Gottes ist ja schon auf biblischer Basis gezeigt worden, hat immer versagt. Also ich meine, du hast vorher Mose genannt, auf dem Berg. Ja, was machen die Israeliten währenddessen? Sie bauen sich ein Kalb und sagen, das tragen wir vor uns her. Und seht, Volk Israel, das ist der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat.
Genau die Dynamik offenbart, die du gerade angesprochen hast. Gott genau. Muss das tun, was ich will. Deswegen muss ich mir meinen eigenen Gott basteln. Dann wird Gott vorhersehbar. Dann tut Gott genau das, was ich erwarte. Und dann habe ich diesen Gott, der dann sagt, und dann nichts, also ich finde, da ist 1 Korinther 1, ist einer der schönsten Texte, die in der Bibel zu finden sind. Ja. Das Kreuz, für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Aber für die, die glauben, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Ja.
Und das ist dieser frustrierende Akt sozusagen. Wenn ich den wahren Gott anbete, muss ich damit leben, dass Gott so handelt, wie er das will. So, und das ist ja das Vertrauen. Wenn genau Gott das immer, wenn mein Gott immer das tut, was ich will, bete ich mich selbst und nicht Gott, nicht wahr? Sit cum rehendis non est Deus. Wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. Und das ist diese schöne Tragik des christlichen Glaubens, genau das zu verinnerlichen. Und dann zu sagen, okay, ich will, der Atheisten wollen immer Gewissheit. Verstehe, will ich auch. Aber es gibt nichts. Nicht mal Mathematik gibt Gewissheit. Weil es im Wesen der Kontingenz liegt, ja, im Wesen der endlichen materiellen Kontingenz, dass Dinge also immer anders sein könnten. Es hat immer Potenzial, es könnte immer anders sein. Ja, da kann man jetzt fies fragen, warum hat Gott die Welt so geschaffen? Hätte er sie nicht so schaffen können, dass es nicht so ist? Ja, Gott hätte eine nicht materielle Welt schaffen können, ganz offensichtlich. Die himmlische Dimension ist voll von Geschöpfen, die offensichtlich nicht materiell sind. Das ist ja eine ganz andere Frage. Er hat sie so geschaffen und dann gibt es innerhalb dieses Rahmens keine Gewissheit. Aber nur weil ich die Gewissheit nicht finde, bis ich tot bin, heißt es nicht, dass ich den Fußstapfen nicht folgen kann. Die Frage ist, Erkenne ich den Fußabdruck meines Vaters, wenn ich ihn sehe? Erkenne ich ihn? Bin ich bereit, sie zu sehen? Und wenn ich einmal nur die Bedingung zur Möglichkeit angenommen habe, zeigt sich plötzlich eine unglaubliche Weite an Fußstapfen, die Gott in dieser Schöpfung gelassen hat. In dieser Schönheit und Grandiosität, in dieser Tragik. Aber die Tragik ist eine andere Frage. Das ist nicht die Frage. Und die Frage ist, okay, ist Gott verborgen? Ja und nein. Muss Gott sich verbergen? Auf jeden Fall, sonst ist er nicht Gott. Gott kann sich nicht mit absoluter Gewissheit zeigen. Aber manchmal geschieht das, was in Freundschaften geschieht. Das nennen wir dann das Wirken des Geistes. Dass die Begegnung so innerlich wird, dass durch allen möglichen Zweifel hindurch das Vertrauen stärker ist als all die Ungewissheit, die mich treiben mag. So. Und dann das passieren kann, was Paulus sagt, wir sind dann eine neue Schöpfung. Das heißt, ein Teil des, wie heißt es dann im Petrusbrief, wir bekommen Anteil am Leben Gottes. Es ist schwierig, genau zu wissen, was das meint. Man könnte etwas ganz banal und untheologisch formulieren. Das heißt, ein Teil dieses Sein Gottes hat einen Anteil an mir gewonnen. Noch nicht ganz, noch nicht sichtbar. Erst wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird, wird das sichtbar. Und dann habe ich vielleicht ein Funken mehr dieser Gewissheit, die ich suche. Aber das hat nichts mit Philosophie zu tun. Das ist im Letzten ein Ort der Begegnung. Und damit muss ich leben. Die Welt ist, wie sie ist. Und Gott ist, also solange ich akzeptiere, dass Gott Gott ist und die Welt Welt ist, muss ich damit leben. Mit logischer, metaphysischer Notwendigkeit. Dass egal, was Gott tut, wenn ich es nicht glauben will, kann ich am Sinai stehen und die Stimme Gottes hören. Es ändert nichts.
Ja.
Und das liegt die Schönheit, würde ich sagen. Ja, Verzeihung.
Schlussendlich ist es keine Frage der Qualität der Offenbarung Gottes, sondern es ist eigentlich, was du ansprichst, so würde ich es jetzt, sage ich mal, zusammenfassen, ist eine Frage der Qualität unseres Herzens. Ich meine, es wirkt ja sehr unfair, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die quasi hörende Ohren haben, hören, ja, und damit die aber, deren Ohren verschlossen sind und deren Augen blind sind, damit die blind bleiben. Ne, also sie fragen ja einmal, warum redest du in Gleichnissen? Also kannst du nicht gerade raussagen, was du meinst? Und dann sagt er ja, nee, damit die eben verschlossene Augen und verschlossene Ohren haben, genauso bleiben. Und dann denkt man sich, hä? Aber willst du nicht, dass alle das verstehen, was du sagst? Aber das ist eigentlich genau dieser Punkt der Verborgenheit Gottes, den ja Jesus in seinen Gleichnissen verkörpert und sagt, ich teste die Qualität eures Herzens, ob ihr fähig seid, das anzunehmen, was ich euch gebe.
Ja, und im Letzten kann ich das Gedankenspiel ja treiben, wie ich will. Also ich würde niemals die Frage stellen, also niemand sagen, Gott muss gar nichts, Gott ist Gott. Das führt dazu, dass ich interessanterweise Gott retten will und ihn damit zum Geschöpf degradiere. Das wäre ein eigener Podcast wert. Mhm. Dann müsste man Grundlagen der Metaphysik besprechen. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal, wie lange ich es drehe, wenn ich die Frage stelle, okay, warum zeigt sich Gott nicht allen gleich? Ist eine unbeantwortbare Frage. Ist es nicht ungerecht, weil nur die glauben, gerettet werden? Was ja auch so nicht stimmt, weil Gott dann Ignoranz verdammen will. Also würde, okay. Das heißt, das ist für doch nicht. Okay, Gott hat die Welt geschaffen so, dass nur die gerettet werden, von denen er weiß, dass sie hören werden. Gleiches Problem. Weil dann ist die Frage, warum hat Gott keine Welt geschaffen, in der einfach alle glauben und die nicht glauben, einfach nicht geschaffen. Egal wie lange du die Sache drehst und sagst, okay, nein, es ist eine moralische Entscheidung. Ich würde sagen, es ist eine moralische Entscheidung und metaphysische Notwendigkeit. Egal wie lange du die Torte drehst, es bleibt genau immer bei dem Punkt, was du sagst. Diesen Punkt, im Letzten ist es eine Frage des hörenden Herzens. Und da bin ich katholisch bis hinten vorne. Die katholische Tradition hält fest, dass jedem Menschen in Anführungsstrichen genug Gnade gegeben worden ist, um Gott zu erkennen. Aber um den Glauben zu schaffen, greift Gott die Initiative auf und wandelt mein Herz. Gleiches, das genau, was du sagst. Es ist keine Frage von Quantität. Es ist nicht mal eine Frage von Qualität, weil ich mich dann in philosophischen Fragen verliere. Die Frage ist, kann Gott erkannt werden, ja oder nein? Ja. Ist es gut, dass Gott verborgen ist? Ja. Ist es frustrierend, dass Gott verborgen ist? Ja. Ist es der Beweis dafür, dass ich keine Götzen anbete? Denken wir an das goldene Kalb. Ja, es ist der persönliche Beweis dafür, dass ich keine Götzen anbete. Aber das, was mich eigentlich frustriert, als Glaubender, als Atheist, ist keine Frage der Philosophie. Da kann ich diskutieren, bis der Arzt kommt. Und letztens ist es eine Frage des Herzens, eine Frage des Glaubens, eine Frage des Vertrauens. Und das ist nichts, was machbar ist. Gnade ist per Definition nichts, was technisch ist, ja, sondern etwas, was mir, und das kann ich mögen oder nicht, was mir geschenkt werden muss. So.
Es gibt keinen Drei-Schritte-Plan zur Gnade, außer jeden Schritt, den Jesus in Richtung Kreuz gegangen ist, ne? Ja. Wir können da nichts hinzufügen. Finde ich einen sehr guten Abschluss, glaube ich, dieser Folge. Also es ist ein sehr philosophisches Thema. Ich glaube, wir könnten noch weitere 2 Stunden sprechen, weil wir haben bis jetzt nur das Problem erläutert, ja, und wir haben einen Ausblick geschaffen, ja, zu diesem Problem. Aber ich glaube, gerade in diesem Problem ist es ja schon die Erläuterung, die eine Lösung bringt. Dieses Rastlose, da muss doch irgendwie diese Sicherheit irgendwann kommen. Da muss doch irgendwann dieser Beglaubigungsstempel kommen auf mein Gehirn. Und die Apostelgeschichte sagt, der Beglaubigungsstempel ist Jesus Christus. Das ist der Beglaubigungsstempel der Herrlichkeit und Macht Gottes. Und deswegen finde ich es so schön, wie du es eben auf Christus auch gemünzt hast, ne? Zu sagen, es wäre auch mein Aufruf an jeden, der damit hadert, ne, zu sagen, ich brauche mehr von Gott, aber er kommt nicht. Vielleicht ist die Antwort, er kam schon. Ne, und so wie 1. Johannes das sagt, das, was wir gesehen, was wir betastet, was wir erfahren haben, das geben wir euch weiter. Ich meine, selbst diese Leute, er schreibt von ganz plastischen Dingen, ne? Wir haben das alles leiblich erfahren. Genau, wir haben das gehört. Und dennoch gab es ja in ihrer Umgebung genügend Leute, die gesagt haben, nö. Das
glaube ich nicht. Genau, weil es genau daran liegt, wenn jemand sagt, okay, ich brauche mehr, ich brauche mehr, dass du dem Kreuz meditierst. Das würden Protestanten jetzt sagen, ah, das sind Bilder sind doof. Dann nimm 1. Korinther 1 und meditiere es eine Stunde. Lass es auf der Zunge zergehen. Aber im Letzten, vielleicht die simple Frage, wenn dann der Zweifel mich zerfrisst und sagt, ich brauche mehr Gott, ich brauche mehr Gewissheit, die es gar nicht gibt und Beseitigung des Zweifels, das gar nicht passiert, zu sagen, was brauche ich da eigentlich? Den Trost des Momentes? Oder ist doch das alles Entscheidende eigentlich, weil auch Trost vergeht, auch der Moment des Trostes vergeht, dass im Letzten das, dass ich mich daran festhalte, was die Zahlen missen, ich liebe die Zahlen, und was die Propheten festhalten. Jetzt bricht die Hölle über mich hinein. Vielleicht geistlich, vielleicht tatsächlich, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass ich anrufe den Namen des Herrn. Dass ich einen Gott habe, der, ne, Jesus Christus wird gleich gestern, heute und in Ewigkeit. Dass die Verheißungen Gottes nicht wahllos sind. Dass das Wort Gottes, ne, Jesaja 55, traumhaft schön, Gott hat es gesagt, Gott hat es getan und Gott wird tun, was er verheißen hat. Und wenn ich mich daran festhalte, wie ein Floß, die Kirchenväter beschreiben das Kreuz als ein Schiffbruch, sozusagen als eine Planke, die mich in die Ewigkeit führt. Warum? Weil ich mich daran festhalten kann. Weil das einzige unmittelbare, dramatische Variante ist, dass ich sehe, das ist das, so weit ist mein Gott gegangen, um mir das ewige Heil zu schenken. Halte ich daran fest. Vielleicht bringt es mir im Sinne jetzt nichts. Und das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, ob nach dem Kreuz die Auferstehung kommt.
Ja.
Ob da Transformation, ob da Heil ist.
Und
Trost vergeht. Der Moment, dass ich mich jetzt besser fühle, ist in einer Stunde vorbei. Der Schmerz kommt wieder, egal ob seelisch oder körperlich. Die Vergänglichkeit liegt da drin. Aber die Verheißung Gottes ist wie eine Posaune, die all das sozusagen durchdringt und durchschallt und ich sagen kann, es ist Christus. es ist Christus. Und erst dann, wenn Christus keine Idee in meinem Kopf, sondern eine Person ist, die ich kenne, deswegen sollst du ja dieses Buch hier lesen, ja, erst dann wird diese Verheißung eine Wirklichkeit in meiner Seele, die meine Seele entflammen kann, selbst wenn ich nichts höre, nichts sehe, nichts fühle, nichts merke. Und wenn nach meinem Gebet die eiserne Stille kommt, dann kommt, ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat es genommen. Gepriesen sei der Herr. Und das ist das Fundament unserer Hoffnung. Das ist das. Und wenn mir das nicht reicht, ja, verständlich, nachvollziehbar. Ja, über den Schmerz anderer kann man nicht richten, vor allen Dingen nicht über existenziellen, aber als Christ bleibt uns das übrig. Anrufen den Namen des Herrn. Wer den Namen, ne, wer mit dem Herzen glaubt, Jesus Christus ist der Retter, und wer mit dem Mund bekennt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wird gerettet werden. So. Das ist das. Das ist das Kreuz im Letzten, nach jeder Philosophie, nach allem Spekulativen und Gott hätte, könnte, müsste Gott und sollte Gott und hätte er nicht anders und könnte er noch besser und so. Am Ende, wenn es wirklich darum geht, sich festhalten zu wollen, werden alle meine philosophischen Bücher, ja, Windhauch, alles ist Windhauch. Im Letzten braucht es was Handfestes. Und das, was ist handfester als das Kreuz? Ich hab's noch nicht gefunden. Vielleicht ging es mir noch nicht schlecht genug. Und was ist handfester als ein gekreuzigter Gott? Ich weiß es nicht. Das ist die Hoffnung, die wir haben.
Vielen Dank für diesen schönen Abschluss. Ne? In allen Gott hätte, ist die Antwort, Gott hat. Eine Sache hat er auf jeden Fall gemacht, ja. Seinen Sohn gegeben für uns. Vielen, vielen Dank dir, Marcel, für deine Gedanken, für deine Ausführungen. Ja, ich glaube, dass es Leuten hilft, und ich glaube und hoffe, dass ihr als Zuschauer wenigstens einige dieser Gedanken mitnehmen könnt und vertiefen könnt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Marcel. Nicht nur für diesen Podcast, sondern auch nochmal für all deine Beiträge, die du uns sonst so gibst. Nochmal eine Erinnerung, falls ihr das vom Anfang der Folge vergessen habt. Es sind ja immerhin schon fast eine Stunde und die Aufmerksamkeitsspanne der Europäer ist ja im Keller. Schaut gerne unserem Blog vorbei. Die Artikel von Marcel sind da unter anderem zu finden.
Und viele andere brillante Artikel.
Auch natürlich andere Artikel. Suchen. Genau, also schaut da gerne vorbei. Insgesamt findet ihr natürlich bei unserem Projekt auch auf YouTube, auch auf Spotify findet ihr weitere Inhalte. Instagram könnt ihr gerne vorbeischauen. Und auch gerne unser Projekt unterstützen, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Wir leben und arbeiten durch Spenden. Das heißt, ihr dürft da auch gerne auf unserer Website vorbeischauen, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Ich bedanke mich ganz herzlich an alle Zuhörer und auch bei dir, Marcel, nochmal. Und wünsche alles, alles Gute und Gottes Segen.
Bis dann. Tschüss.